Einen schönen Tag all zusammen. Wie oft nehmen wir Dinge als selbstverständlich hin, insbesondere die einfachen Dinge, die wir brauchen? Begreifen wir wirklich die einfachsten Dinge, die wir benutzen und die uns bewusst sind, und fragen wir uns vielleicht, auf welche Weise diese notwendigen Hilfsmittel so wichtig für unser Leben sind? Ein Beispiel für etwas, was wir oft als selbstverständlich ansehen, ist Elektrizität. Die meisten Menschen verstehen nicht, was das ist. Was wissen wir darüber? Wir schalten einfach das Licht an, starten ein Gerät oder drücken einen Knopf und schon funktioniert etwas. Als wir heute Morgen aufwachten, drückten wir einen Knopf und die Rollläden öffneten sich. Wir gingen in die Küche und bereiteten unser Frühstück auf dem Herd zu oder wärmten es in der Mikrowelle auf. Vielleicht haben wir sogar unsere Autos vom Stromnetz ausgesteckt oder haben unsere Autos aufgeladen, bevor wir losfuhren. Das Gegenteil ist der Fall. Erst wenn kein Strom verfügbar ist, beginnen wir über seine Bedeutung in unserem täglichen, persönlichen und Berufsleben nachzudenken. Die Erfindung der Druckerpresse geht jedoch der Erfindung der Maschine zur Stromerzeugung voraus, wenn man die wichtigsten Beiträge zum Fortschritt der menschlichen Zivilisation aufzählt. Ohne Elektrizität müssten wir jedoch Holz und Kohle verbrennen, um unsere Häuser und Geschäfte zu heizen, und Öl und Kerzen verwenden, um uns im Dunkeln zurechtzufinden. So war es viele Jahrhunderte lang, bevor die Elektrizität erfunden wurde. Erst seit der Erfindung des elektrischen Generators konnten die Menschen in allen Bereichen des modernen Lebens Fortschritte erzielen. Tatsächlich ist das moderne Leben durch elektrische Energie geprägt. Benjamin Franklin, der war ein bedeutender amerikanischer Erfinder und Innovator. Seine elektrischen Experimente bildeten die Grundlage für viele andere Erfindungen, die wir heute oder noch heute nutzen. Zu seinen Elektrizitätsexperimenten gehörte ein berüchtigtes Ereignis im Sommer 1752, als er einen Drachen aus Seide baute, den er mit einer Schnur aus Hanf steigen ließ. Um das Papier vor dem Regen zu schützen, verwendete er Seide statt Papier. Am oberen Ende der Schnur befand sich eine Eisenspitze und am unteren Ende der Schnur ein Schlüssel. Zusammen mit seinem Sohn ließ Benjamin Franklin den Drachen steigen, während er sich unter einen Schuppen stellte, um nicht nass zu werden. Das lange Warten hätte ihn fast dazu gebracht, aufzugeben, bis er lose Fasern an der Schnur bemerkte. Als sein Fingergelenk den Schlüssel berührte, spürte er einen starken Funken und ein elektrisierendes Gefühl. Der Schlüssel zog immer wieder Funken an, die das Fläschchen aufluden, und alle Experimente erzeugten Elektrizität. Er war sehr klug. Er scheute sich nicht von Experimenten. Wenn ihm ein Gedanke kam, wie zum Beispiel, dass Blitze eine Quelle von Elektrizität sind, war er fest entschlossen, dies zu beweisen. Die Geschichte besagt, dass er und drei seiner Freunde versuchten, statische Elektrizität zu analysieren und damit zu experimentieren. Zwei seiner Freunde wurden dabei durch einen Stromschlag getötet, also beschloss Franklin, das Drachenexperiment allein durchzuführen. Das Gefühl, einen Stromschlag zu bekommen, ist nicht angenehm. Und wer das schon einmal erlebt hat, weiß, wie seltsam es nicht anfühlt. Ich zum Beispiel bin einmal beim Aussteigen aus einem Whirlpool auf ein Verlängerungskabel getreten und leuchtete kurz auf wie eine blaue Neonglühbirne, allerdings nur für den Bruchteil einer Sekunde, als der Strom durch meinen ganzen Körper floss. Glücklicherweise wurde die Stromzufuhr sofort unterbrochen, was der Schutzschalter auslöste, wie es bei zu hoher Stromspannung üblich ist, sonst wäre es noch viel schlimmer gewesen. Aber das Gefühl, wie diese elektrische Ladung durch meinen Körper floss, von meinem Fuß, durch meinen Oberkörper bis zu meinen Händen herausströmte, möchte ich nie wieder erleben. Es fühlte sich an, als ob ich alle meine Gelenke ausrenkte, als der Strom durch mich hindurchfloss. Es war ein kurzer Schock, nichts weiter, und keine bleibenden Folgen, hoffentlich. Und wir alle haben dies schon einmal in abgeschwächter Form erlebt, wenn wir etwas Metallisches berühren, wie zum Beispiel einen Tor oder Türgriff, und wir einen sofortigen Schock bekommen. Also eher lässig als schmerzhaft. Stellen Sie sich nun vor, Sie werden von Blitz getroffen. Laut Google kann ein Blitzschlag sich wie ein heftiger, harter Aufprall anfühlen, ähnlich wie von einem LKW angefahren zu werden, begleitet von einem Bienenstock oder tausend Stiche Gefühl. Überlebende beschreiben eine Kombination aus einer starken Kraft, intensiver Hitze und einem Gefühl der Zeitdehnung, oft begleitet von Verwirrung, Ohrensausen und einem Kribbeln oder Summen im ganzen Körper. Das Erlebnis ist extrem schmerzhaft und verwirrend und kann sowohl unmittelbare als auch langfristige Auswirkungen auf das Nerven- und Herz-Kreislauf-System haben. Die häufigste Todesursachen durch einen Blitzschlag sind plötzlich Herzstillstand und Atemstillstand aufgrund des elektrischen Schocks auf das Nervensystem des Körpers. Während Herz und Lunge die kritischsten Organe sind, können aber auch andere lebensbedrohliche Verletzungen, schwere neurologische Schäden am Hirnstamm, der die Atmung steuert, umfassen. Weitere Verletzungen sind stumpfe Gewalteinwirkungen, Verbrennungen und innere Schäden durch die schiere Wucht des Einschlags. Also überhaupt nicht gemütlich. Blitze sind extrem kraftvoll. Ein typischer Blitz hat eine Stromspannung von etwa 300 Millionen Volt, 30.000 Ampere und erreicht Temperaturen, die etwa fünfmal höher sind als die der Sonnenoberfläche. Diese immens elektrische und thermische Energie kann tödliche Verletzungen, massive Sachschäden und Brände verursachen. Die Kraft ist so gewaltig, dass ein einziger Blitz genug Energie besitzt, um eine 100 Watt Glühbirne monatelang mit Strom zu betreiben. Einen Blitzschlag zu überleben grenzt an ein Wunder. Und ich habe ein Beispiel. Roy Sullivan, ein amerikanischer Park Ranger, er hält den Rekord für die meisten überlebten Blitzschläge. Zwischen 1942 und 1977 würde er nicht eins oder zwei oder dreimal, siebenmal vom Blitz getroffen. Und er überlebte alle Schläge, die ihn verletzen und ihm mehrmals die Haare in Brand setzen. Seine Geschichte ist im Guinness-Buch der Rekorde verzeichnet, Er wurde getroffen, als er sich in einem Feuerwachturm versteckte, der in Brand geriet. Er wurde beim Fahren seines Lastwagens getroffen. Der Blitz wurde von nahegelangenen Bäumen auf das Fahrzeug abgelenkt. Er wurde in seinem Vorgarten getroffen. Ein Blitz sprang von einem Stromtransformator auf seine Schulter. Ein Blitz traf ihn in einem Wachhäuschen. Seine Haare fingen Feuer. Ein weiterer Blitz traf ihn beim Autofahren. Seine Haare und Beine wurden versengt. Noch ein Blitz traf ihn beim Laufen. Er verletzte sich am Knöchel. Und ein Blitz traf ihn beim Angeln auf einem Boot. Seine Brust und sein Bauch wurden verbrannt. Doch sicherlich starb er in 1983 im Alter von 71 Jahren durch Selbstmord. Ein Tod, der nichts mit den Blitzeinschlägen zu tun hatte. Wie ironisch. Aber er überlebte all diese Blitzeinschläge dank einer Kombination aus purem Glück, der Art der Einschläge und seinen eigenen Maßnahmen zur Behandlung seiner Verletzungen. Sein Überleben war möglich, weil die Blitze selten direkt seinen Kopf trafen und er seine Verbrennungen aktiv behandelte, beispielsweise indem er die Flammen mit Wasser aus seinem Lastwagen löschte. Wirklich bemerkenswert. Nun wusste Benjamin Franklin, worauf er sich einließ, als er beschloss, mit Blitzen zu experimentieren. Trotzdem war er zweifellos ein Draufgänger. Doch seine Experimente mit Elektrizität legten den Grundstein für zahlreiche Erfindungen wie Elektrizität, Batterien, Glühbirnen, elektromagnetische Felder, Generatoren, Transformatoren und andere damit verbundene Dinge. Seine Experimente führten zur Bezeichnung der Plus- und Minus-Kennzeichnungen, die noch heute verwendet werden. Die positiven und negativen Landungen halfen dabei, die atmosphärische und die Reibungselektrizität zu identifizieren. Viele halten die Fortschritte in der Technologie für etwas Selbstverständliches. Schauen Sie sich an, wie weit wir in nur 20 Jahren gekommen sind. Es ist erstaunlich, was wir heute alles mit unseren Smartphones machen können. Aber auch hier gibt es Grenzen. Denn ohne Strom sind sie nutzlos. Das gilt für viele Dinge, die wir heute besitzen. Unsere Autos, Computer, Handys, Haushaltsgeräte und so weiter. Wer schon einmal einen Stromausfall erlebt hat, weiß, wie abhängig wir von Elektrizität sind. Nach einem Tag und einer Nacht ohne Strom werden die Menschen verrückt. Aber dies sind viele der materiellen Dinge, die wir zu schätzen gelernt haben und zu unserem Vorteil nutzen konnten. Doch es gibt noch etwas anderes, was schwer zu begreifen ist. Etwas, auf das wir alle angewiesen sind und was für unser Leben unverzichtbar ist. Und das ist die Macht Gottes. Laut der Titel. Die Macht Gottes. Er ist in allen Dingen grenzenlos. Er ist so mächtig und unendlich in allem. Wie könnten wir das jemals verstehen und begreifen? Eben weil Gott sich uns durch die Bibel offenbart hat, damit wir seine Macht verstehen können, um alles zu vollbringen, was der Mensch für unmöglich hält. Und was sagt er uns in Jeremia 10, Vers 12? Jeremia 10, Kapitel 10, Vers 12. Er aber hat die Erde durch seine Kraft gemacht und den Erdkreis bereitet durch seine Weisheit und den Himmel ausgebreitet durch seinen Verstand. Er hat uns gegeben, was wir brauchen, und die Erde wieder mit dem aufgefüllt, was sie braucht. Trotz der zerstörerischen Kräfte Satans und auch der Menschen. Wir wissen aber auch, dass es in der Endzeit so schlimm werden wird, dass kein Mensch überleben würde, wenn Christus nicht wieder käme. Matthäus 24, Vers 22. Ja, Satan herrscht über diese Welt. Und das zeigt sich immer deutlicher in der Zerstörung, der Verwüstung und dem Hass, von dem wir täglich hören und sehen. Alles wird zweifellos von Satan beeinflusst, nicht von Gott. Viele Terroristen behaupten, sie täten dies für Gott, doch in Wirklichkeit tun sie es für den Gott dieser Welt. Wir brauchen die Hilfe des wahren Gottes, um Satan zu überwinden. Wie können wir diese Hilfe empfangen und wie erhalten wir Gottes Kraft? Erinnern Sie sich an das, was ich ganz am Anfang gesagt habe, dass die einfachen Dinge, die wir brauchen und die wir alle haben, oft als selbstverständlich angesehen werden, obwohl sie so wichtig für unser Leben sind. Als wir getauft wurden, geschah etwas Geistliches mit uns, das unser Leben zum Besseren verändern würde. Ein unglaubliches Geschenk Gottes, das wir nutzen und nicht als selbstverständlich ansehen sollen. Was war es also? Das ist eine rhetorische Frage, doch wir alle sollten die Antwort kennen. Was ist also der Zusammenhang? In gewisser Weise lässt sich der Heilige Geist als Manifestation der Kraft Gottes mit dem Fluss von elektrischer Energie vergleichen. Elektrizität fließt durch leitfähige Drähte von ihrer Quelle zu den Geräten, die sie nutzen. Solange der Stromfluss von der Quelle ununterbrochen ist, können diese Geräte die elektrische Energie nutzen. Jede Unterbrechung des Stromflusses führt jedoch zu einem Energieverlust der Geräte, die ihn nutzen. Daher ist ein ständiger Kontakt zur Stromquelle unerlässlich. Ein gutes Beispiel dafür ist Ihre Autobatterie. Wenn Sie eine längere Reise unternehmen und Ihr Auto nicht benutzen, trennen Sie einfach den Minuspol, um zu verhindern, dass sich die Batterie entlädt. Nach Ihrer Rückkehr schließen Sie ihn einfach wieder an und starten das Auto. Glauben Sie mir, es funktioniert. Habe ich schon oftmals gemacht. Aber dasselbe gilt für den Geist Gottes, den Gott uns insbesondere bei unserer Taufe gegeben hat. Entweder wir nutzen ihn oder wir nutzen ihn nicht. Wir sind nicht in der Lage, die Kraft des Heiligen Geistes dauerhaft zu speichern, um sie dann zu nutzen, wenn wir keine Lust haben, Gott zu dienen. So geht es nicht. Wenn wir unsere Beziehung zu Gott unterbrechen, schneiden wir uns von seiner Kraft ab, die in uns wirkt. 2. Korinther 4, Vers 16 sagt uns, was täglich erneuert werden muss. Und es ist unser Heiliger Geist, den Gott uns schenkt. 2. Korinther 4, Vers 16. Darum werden wir nicht müde, sondern wenn auch unser äußerster Mensch verfehlt, so wird doch der Innere von Tag zu Tag erneuert. Jeden Tag. In unseren englischen Fragen und Antworten zum Thema, was genau der Heilige Geist ist, erklären wir Folgendes. Gottes Geist in uns ist nicht statisch. Wir müssen ihn nutzen. Gottes Heiliger Geist wird mit lebendigem Wasser verglichen. So wie lebendiges Wasser fließt, muss auch Gottes Heiliger Geist in uns von uns zu anderen fließen. Das heißt, andere müssen die Wirkung von Gottes Geist in uns erkennen können. Zum Beispiel Johannes Kapitel 4, Vers 10. Johannes Kapitel 4, Vers 10. Jesus antwortete und sprach zu ihr: Wenn du erkenntest die Gabe Gottes und wer der ist, der zu dir sagt, gib mir zu trinken, du betest ihn und er gebe dir lebendiges Wasser. Dann auch in Vers 13. Jesus antwortete und sprach zu ihr: Wer von diesem Wasser trinkt, den wird wieder dürsten. Vers 14. Wer aber von dem Wasser trinkt, das ich ihm gebe, den wird in Ewigkeit nicht dürsten, sondern das Wasser, das ich ihm geben werde, das wird in ihm eine Quelle des Wassers werden, das in das ewige Leben quillt. Und dann noch in Kapitel 7, Johannes 7, Verse 37 bis 39. Kapitel 7, angefangen Vers 37. Aber am letzten, dem höchsten Tag des Festes, trat Jesus auf und rief: Wen da dürstest, der komme zu mir und trinke. Wer an mich glaubt, von dessen Leib werden, wie die Schrift sagt, Ströme lebendigen Wassers fließen. Vers 39. Das sagte er aber von dem Geist, den die empfangen sollten, die an ihn glaubten. Denn der Geist war noch nicht da, denn Jesus war noch nicht verherrlicht. Da Gottes Geist durch uns und aus uns heraus zu anderen fließen soll, muss er regelmäßig erneuert werden durch regelmäßiges Gebet, damit wir beständig mit ihm erfüllt sein können. Lesen wir Psalm 51, Verse 10 und 11. Psalm 51, Vers 10: Lass mich hören Freude und Wonne, dass die Gebeine fröhlich werden, die du zerschlagen hast. Vers 11: Verbirg dein Antlitz von meinen Sünden und tilge alle meine Missetat. Was Gott uns gegeben hat, kann er uns auch leicht wieder von uns nehmen. Vergiss mir das nicht. Philipper, Kapitel 1, Vers 19. Philipper 1, Vers 19. Denn ich weiß, dass mir dies zum Heil ausgehen wird durch euer Gebet und durch den Beistand des Geistes Jesu Christi. Und dann auch in Epheser 5, Vers 18. Epheser 5, Vers 18. Und sauft euch nicht voll Wein, woraus ein unordentliches Wesen folgt, sondern lasst euch vom Geist erfüllen. Anstatt den Heiligen Geist in uns zu dämpfen, müssen wir uns von ihm leiten lassen und seine Führung folgen, wie Römer 8, 14 uns lehrt. Und auch Lukas 4, Vers 1 sagt uns, dass Christus vom Geist geleitet wurde. Christus sagte, dass das größte Geschenk, das Gott der Vater uns schenken will, sein Heiliger Geist ist. Lesen wir Lukas 11, Vers 13. Lukas 11, Vers 13. Wenn nun ihr, die ihr böse seid, euren Kindern gute Gaben zu geben wisst, wie viel mehr wird der Vater im Himmel den Heiligen Geist geben, denen, die ihn bitten? Noch ein Beispiel, Apostelgeschichte 2, Vers 38. Apostelgeschichte 2, Vers 38. Petrus sprach zu ihnen: Tut Buße besser Reue, und jeder von euch lasse sich taufen auf den Namen Jesu Christi zur Vergebung eurer Sünden. So werdet ihr empfangen die Gabe des Heiligen Geistes. Gottes Geist in uns ermöglicht uns, die Gesinnung Gottes zu entwickeln. Einschließlich seine Eigenschaften wie seine Liebe, seinen Frieden, seine Freude und sein Glaube. Von Galater 5, 22 und 23. Aber wir haben auch einen Teil dieser Macht durch den Heiligen Geist erlangt. Als Christus als Mensch hier auf Erden war, ging er durch viele Versuchungen, die wir auch durchmachen. Und Gott, der Vater, gab ihm die Kraft, durch die Prüfungen zu gehen, durch die Kraft des Heiligen Geistes. Wie wird das erreicht? Zurück zur Apostelgeschichte, Kapitel 1, Verse 5 bis 8. Apostelgeschichte, Kapitel 1, angefangen, Vers 5. Denn Johannes hat mit Wasser getauft. Ihr aber sollt mit dem Heiligen Geist getauft werden, nicht lange nach diesen Tagen. Die nun zusammengekommen waren, fragten ihn und sprachen: Herr, wirst du in dieser Zeit wieder aufrichten das Reich für Israel? Er sprach aber zu ihnen: Es gebührt euch nicht, Zeit oder Stunde zu wissen, die der Vater in seine Macht bestimmt hat. Aber ihr werdet die Kraft des Heiligen Geistes empfangen, der auf euch kommen wird, und werdet meine Zeugen sein in Jerusalem und in ganz Judäa und Samarien und bis an das Ende der Erde. Auch in Lukas 24, Verse 44 bis 49. Lukas 24, angefangen Vers 44. Er sprach aber zu ihnen: Das sind meine Worte, die ich zu euch gesagt habe, als ich noch bei euch war. Es muss alles erfüllt werden, was von mir geschrieben steht im Gesetz des Mose und in den Propheten und Psalmen. Da öffnete er ihnen das Verständnis, dass sie die Schrift verstanden, und sprach zu ihnen: So steht's geschrieben, dass der Christus leiden wird und auferstehen von den Toten am dritten Tage. Und dass gepredigt wird in seinem Namen, besser Reue, zur Vergebung der Sünden unter allen Völkern. Von Jerusalem an seid ihr dafür Zeugen. Vers 49. Und siehe, ich sende auf euch, was mein Vater verheißen hat. Ihr aber sollt in der Stadt bleiben, bis ihr angetan werdet mit Kraft aus der Höhe. Und dann lesen wir mal Römer Kapitel 8. Ich werde mit Vers 1 anfangen bis zu Vers 17 und man könnte sehen, wie wichtig hier das alles ist. Römer 8, angefangen Vers 1. So gibt es nun keine Verdammnis für die, die in Christus Jesus sind. Denn das Gesetz des Geistes, der lebendig macht in Christus Jesus, hat dich freigemacht von dem Gesetz der Sünde und des Todes. Vers 3. Denn was dem Gesetz unmöglich war, weil es durch das Fleisch geschwächt war, das tat Gott. Er sandte seinen Sohn in der Gestalt des sündigen Fleisches und um der Sünde willen und verdammte die Sünde im Fleisch. Also wir waren zu schwach, um das Gesetz zu halten. Aber Christus hatte einen menschlichen Körper wie wir, aber nicht gesündigt wie wir, da er die Sünde überwunden hat. Vers 4. Damit die Gerechtigkeit, die das Gesetz fordert, in uns erfüllt werde, die wir nun nicht nach dem Fleisch wandeln, sondern nach dem Geist. Vers 5. Denn die da fleischlich sind, die sind fleischlich gesinnt. die aber geistlich sind, die sind geistlich gesinnt. Denn fleischlich gesinnt sein ist der Tod, doch geistlich gesinnt sein ist Leben und Friede. Denn fleischlich gesinnt sein ist Feindschaft gegen Gott, weil das Fleisch sich dem Gesetz Gottes nicht unterwirft, denn es vermag's auch nicht. Vers 8. Die aber fleischlich sind, können Gott nicht gefallen. Ihr aber seid nicht fleischlich, sondern geistlich, da ja Gottes Geist in euch wohnt. Wer aber Christi Geist nicht hat, der ist nicht sein. Also wir müssen getauft werden, um den Heiligen Geist zu empfangen. Vers 10. Wenn aber Christus in euch ist, so ist der Leib zwar tot um der Sünde willen, der Geist aber ist Leben um der Gerechtigkeit willen. Vers 11. Wenn aber der Geist dessen, der Jesus von den Toten auferweckt hat, in euch wohnt, so wird er, der Christus von den Toten auferweckt hat, auch eure sterbliche Leiber lebendig machen durch seinen Geist, der in euch wohnt. Vers 12. So sind wir nun, liebe Brüder und Schwestern, nicht dem Fleisch schuldig, dass wir nach dem Fleisch leben. Denn wenn ihr nach dem Fleisch lebt, so werdet ihr sterben müssen. Wenn ihr aber durch den Geist die Taten des Leibes tötet, so werdet ihr leben. Vers 14. Denn welche der Geist Gottes treibt, besser leitet oder die sich vom Geist Gottes leiten lassen, so die Lutherbibel 2009, die sind Gottes Kinder. Denn ihr habt nicht einen Geist der Knechtschaft empfangen, dass ihr euch abermals fürchten müsstet, sondern ihr habt einen Geist der Kindschaft empfangen, durch den wir rufen. Aber, lieber Vater, Vers 16, der Geist selbst gibt Zeugnis unserem Geist. Besser, der Geist bezeugt zusammen mit unserem Geist, so die Elberfelder Bibel, dass wir Gottes Kinder sind. In Vers 17, sind wir aber Kinder, so sind wir auch Erben, nämlich Gottes Erben und Miterben Christi, da wir ja mit ihm leiden, damit wir auch mit ihm zur Herrlichkeit erhoben werden. Es gibt keine Grenzen, wenn es um Gott geht. Er ist unendlich. Er weiß alles. Er ist zu allem fähig. Er ist der Erste, er ist der Letzte. Er sagt, ich bin, der ich bin. Und niemand, niemand ist wie Gott. Es gibt keine Beschränkungen, wenn es um seine Fähigkeit geht, alles zu tun. Alles ist möglich durch Gott. Alles geschieht nach seinem Willen. Er ist allmächtig. Aber begreifen wir wirklich die Macht Gottes? Oder vergessen wir sie manchmal, besonders in schwierigen Zeiten? Ein Beispiel dafür, wie Gott seine Allmacht offenbart, findet sich im Buch Hiob. Und die wissen alle die Geschichte von hier und was er alles durchleben musste. Aber schau mal, was Gott zu ihm gesagt hat. Manchmal hat er auch vergessen, wie stark und mächtig Gott ist. Hiob 38, Verse 4 bis 7. Und hier antwortete Gott zu Hiob, wo warst du, als ich die Erde gründete? Sage mir es, wenn du so klug bist. Vers 5. Weißt du, wer ihr das Maß gesetzt hat oder wer über sie die Messschnur gezogen hat? Worauf sind ihre Pfeile eingesenkt oder wer hat ihren Eckstein gelegt, als die Morgensterne miteinander jauchzten und alle Gottes Söhne jubelten? Also das sollte schon genug sein für Hiob, aber er war noch nicht fertig. Gott hatte schon lange, lange Zeit gedauert, bis er antwortet hat, aber jetzt in Vers 12. Hast du zu deiner Zeit dem Morgen geboten und der Morgenröte ihren Ort gezeigt? Vers 16. Bist du zu den Quellen des Meeres gekommen und auf dem Grund der Tiefe gewandelt? Haben sich dir des Todes Tore je aufgetan? Oder hast du gesehen die Tore der Finsternis? Vers 18, hast du erkannt, wie breit die Erde ist? Sage es, wenn du das alles weißt. Aber wir waren noch nicht fertig. Vers 31. Kannst du die Bande des sieben Gesterns zusammenbinden oder den Gürtel des Orion auflösen? Kannst du die Sterne des Tierkreises aufgehen lassen zur rechten Zeit oder die Bären samt ihren Jungen raufführen? Vers 33. Weißt du des Himmels Ordnungen oder bestimmst du seine Herrschaft über die Erde? 34. Kannst du deine Stimme zu der Wolke erheben, dass dich die Menge des Wassers überströme? Kannst du die Blitze aussenden, dass sie hinfahren und sprechen zu dir, hier sind wir? Vers 36. Wer hat dem Ibis Weisheit verliehen? Und wer gab dem Hahn Einsicht? Noch weiter, Vers 39. Kannst du der Löwen ihren Raub zu jagen geben und die jungen Löwen sättigen? Wenn sie sich legen in ihren Höhlen und lauern sie ihrem Versteck? Vers 41. Wer bereitet dem Raben die Speise, wenn seine Jungen zu Gott rufen und irre fliegen, weil sie nichts zu essen haben? Also jetzt hatte Hiob genug gehabt, oder? Weiter in Kapitel 39, Vers 1. Kapitel 39, Vers 1. Weißt du die Zeit, wann die Gämsen gebären, oder hast du aufgemerkt, wann die Hirschkühe kreisen? Vers 2. Zählst du die Monde, die sie erfüllen müssen, oder weißt du die Zeit, wann sie gebären? Vers 10. Kannst du ihm das Seil anknüpfen, um Furchen zu machen, oder wird er hinter dir in den Tälern den Flug ziehen? Vers 26. Fliegt der Habicht empor dank deiner Einsicht und breitet seine Flügel aus dem Süden zu? Fliegt der Adler auf deinen Befehl so hoch und baut sein Nest in der Höhe? Auf Felsen wohnt er und nächtig auf Zacken der Felsen und steilen Klippen. Vers 29. Von dort schaut er aus nach Beute und seine Augen sehen sie von Ferne. Vers 30. Seine Jungen gerieren nach Blut. Und wo Erschlagene liegen, da ist er. Wenn sie so eine Antwort bekommen von Gott, wie denkst du dann? Also es ist wirklich schwer, die Macht Gottes wirklich zu begreifen, da wir im Vergleich zu ihm so unbedeutend sind. Hebräer, Kapitel 1, Verse 1 bis 12. Hebräer 1, angefangen Vers 1. Nachdem Gott vorzeiten vielfach und auf vielerlei Weise geredet hat zu den Vätern durch die Propheten, hat er zuletzt in diesen Tagen zu uns geredet durch den Sohn, den er eingesetzt hat zum Erben über alles, durch den er auch die Welten gemacht hat. Vers 3. Er ist der Abglanz seiner Herrlichkeit und das Ebenbild seines Wesens und trägt alle Dinge mit seinem kräftigen Wort und hat vollbracht die Reinigung von den Sünden und hat sich gesetzt zur Rechten der Majestät in der Höhe und ist so viel höher geworden als die Engel, wie der Name, den er erhebt hat, höher ist als ihr Name. Denn zu welchen Engel hat Gott jemals gesagt: Du bist mein Sohn, heute habe ich dich gezeugt. Und wiederum, ich werde sein Vater sein und er wird mein Sohn sein. Vers 6. Und abermals, wenn er den Erstgeborenen anführt in die Welt, spricht er, und es sollen ihn alle Engel Gottes anbeten. Vers 7. Von den Engeln spricht er zwar, er macht seine Engel zu Winden und seine Diener zu Feuerflammen. Aber von dem Sohn sagt er: Gott, dein Thron währt von Ewigkeit zu Ewigkeit und das Zepter der Gerechtigkeit ist das Zepter deines Reiches. Vers 9. Du hast geliebt die Gerechtigkeit und gehasst die Ungerechtigkeit. Darum hat dich, o Gott, dein Gott, gesalbt mit Freudenöl, wie keinen deine Gefährten. Und Vers 10. Du, Herr, hast am Anfang die Erde gegründet und die Himmel sind deine Hände Werk. Vers 11. Sie werden vergehen, du aber bleibst. Und sie werden alle verhalten wie ein Gewand. Und wie einen Mantel, Vers 12, wirst du sie zusammenrollen, wie ein Gewand werden sie gewechselt werden. Du aber bist derselbe, und deine Jahre werden nicht aufhören. Bei Gott ist alles möglich. Jeremia 32, Vers 17. Jeremia 32, Vers 17. Ach, Herr, Herr, siehe, du hast Himmel und Erde gemacht durch deine große Kraft und durch deinen ausgestreckten Arm. Und es ist kein Ding von dir unmöglich. Trotzdem haben viele noch Zweifel. Viele glauben immer noch nicht, wie fähig er ist und stellen seine Allmacht in Frage. Schauen Sie sich die Beispiele der Menschen von Israel an, die wegen der unbegrenzten Macht Gottes und der Wunder, die er durchgeführt hatte, überlebten. Wie schnell sie vergessen haben, als sie mit Prüfungen und Versuchen konfrontiert wurden, die zum Ungehorsam führten. Jeremia 32 oder weiter in Vers 18. Der du Gnade erweist vielen Tausenden und die Schuld der Väter kommen lässt auf das Haupt ihrer Kinder nach ihnen, du großer und starker Gott. Herr Zebaoth ist sein Name. Groß von Rat und mächtig von Tat, deine Augen stehen offen über allen Wegen der Menschenkinder, einem jeden zu geben nach seinen Wegen und nach der Frucht seines Tuns. Vers 20. Der du in Ägyptenland hast Zeichen und Wunder getan bis auf diesen Tag in Israel und an den Menschen und hast dir einen Namen gemacht, wie es heute am Tage ist, und hast dein Volk Israel aus Ägyptenland geführt durch Zeichen und Wunder mit mächtiger Hand, mit ausgestrecktem Arm und mit großem Schrecken, Vers 22, und hast ihnen dies Land gegeben, wie du ihren Vätern geschworen hattest, dass du es ihnen geben wolltest, ein Land, darin Milch und Honig fließt. Aber, Vers 23, als sie hineinkamen und es in Besitz nahmen, gehorchten sie deine Stimme nicht, wandelten auch nicht nach deinem Gesetz und alles, was du ihnen gebotest, dass sie es tun sollten, taten sie nicht. Darum ließest du ihnen auch all dies Unheil widerfahren. In Vers 27, sehe, ich, der Herr, bin der Gott allen Fleisches. Sollte mir etwas unmöglich sein? Dann auch ein Psalm, Psalm 78, Verse 40 bis 43. Psalm 78, Vers 40. Wie oft, trotzdem, sie ihm in der Wüste und betrübten ihn in der Einöde. Sie versuchten Gott, richtig stellten ihn auf die Probe. Also stellten Gott auf die Probe immer wieder und kränkten den Heiligen Israels. Sie dachten nicht an seine Hand, an den Tag, da er sie erlöste von den Feinden. Vers 43, wie er seine Zeichen in Ägypten getan hatte und seine Wunder im Lande Zoan. Im Englischen heißt es in Vers 41, anstelle von kränkten, sie begrenzten den Heiligen Israels. Sie beschränkten Gott und seine Macht und verminderten ihre Erwartungen an ihren Gott. Sie erinnerten sich nicht an seine Macht. All jene wunderbaren Zeichen und Wunder in Ägypten, in der Wüste, als Gott Nahrung gab, am Roten Meer und wie er sie zum gelobten Land brachte. Sie konnten sich nicht erinnern. Gott hat wahrlich viele Wunder vollbracht und tut es auch heute noch. Und es gibt zu Zeiten wundervolle Heilungen, Situationen, in denen wir sind, die nur Gott herbeiführen konnte, weil wir ihn darum gebeten haben. Auch durch Erfüllung unserer Aufgabe, das Evangelium des Reiches Gottes der Welt zu predigen, beruft Gott auf wundersame Weise die Menschen zur Wahrheit, was der Mensch alleine nicht tun kann. Römer 8, Vers 28. Römer 8, Vers 28. Wir wissen aber, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Besten dienen, denen, die nach seinem Ratschluss berufen sind. Denn es ist Gott, der beruft durch die Arbeit, die wir tun. Dann zum Schluss Johannes 14, Verse 12 bis 14. Johannes 14, Vers 12. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wer an mich glaubt, der wird die Werke auch tun, die ich tue, und wird größere als diese tun, denn ich gehe zum Vater. Vers 13. Und was ihr bitten werdet in meinem Namen, das will ich tun, auf dass der Vater verherrlicht werde im Sohn. Vers 14. Was ihr mich bitten werdet in meinem Namen, das will ich tun. Also, es gibt unendliche Möglichkeiten, über die unbegrenzte Macht Gottes zu diskutieren. Und ich habe heute nur einige Aspekte mit Ihnen angesprochen. Die Bibel, das Wort Gottes, ist mächtig. Seine Gebote und sein Gesetz sind mächtig. Sein Ziel für Sie und mich ist mächtig. Für diejenigen von uns, die zu dieser Zeit aus dieser Welt herausgerufen worden sind und auf ihre Berufung geantwortet haben und ihre Gelegenheit erhalten haben, ein Teil seiner Familie zu sein und das ewige Leben zu erhalten. Wir haben Macht durch alle Werkzeuge und Betriebsmittel, die uns gegeben wurden, um Gottes Gesetz zu verstehen. Und wir haben die Gabe des Heiligen Geistes durch unsere Taufe erhalten, wobei wir in Weisheit und Erkenntnis wachsen, damit wir Gottes Gesetz halten und es mit der ganzen Welt durch das Werk teilen können, das wir tun. Die Aufgabe, die Gott uns befohlen hat, das Evangelium der ganzen Welt zu predigen. Und so wird eines Tages die Welt erfahren, was wir heute verstanden haben. Alle Völker der Erde werden wissen, dass der Herr Gott ist und es keinen anderen gibt. Lassen Sie Ihr Herz dem Herrn, Ihrem Gott, treu sein, in seinen Ordnungen zu gehen und seine Gebote zu halten. Wir brauchen Gottes Kraft, die beständig in uns wirkt. Stellen Sie sich das so vor, wie bei den physischen Dingen, auf die wir aufgewiesen sind, zum Beispiel unsere Handys. Sie müssen aufgeladen werden, um zu funktionieren. Ein vollgeladener Akku arbeitet mit seiner vollen Leistung, muss aber irgendwann wieder aufgeladen werden, bevor er seinen Strom verliert. Genauso verhält es sich mit uns, denn wir müssen durch Gottes Heiligen Geist erneuert werden. Wenn wir das Passafest feiern, werden wir erneut und wieder vollständig aufgeladen, um ein Gott wohlgefälliges Leben zu führen. Auch danach brauchen wir immer wieder neues Aufladen. Wenn wir anfangen, schwach zu werden, brauchen wir einen neuen Schub. Und wenn wir uns nicht wieder aufladen, werden wir weggleiten und alle Kraft verlieren. Wir dürfen nicht zulassen, dass uns das widerfährt, sondern wir müssen immer wieder neue Energie tanken und Gottes Geist in uns wohnen lassen.